Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Puffs und Bildung.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode. Ja, dem einen oder anderen sicher aufgefallen, 3 Wochen Abstand ab nun. Einfach zu viel los gerade und deswegen habe ich mich entschieden, nicht alle 2 Wochen, sondern eben alle 3 Wochen eine neue Episode zu machen. Hat mehrere Gründe. Einerseits, ja, ist bei uns immer während dem Abitur viel los. Und aber auch Gesprächspartner finden sich natürlich nicht von selbst, sodass man, dass ich mir einfach leichter tue, wenn ich einen längeren Zeitraum Zeit habe, auch Gesprächspartner zu finden, die für unsere Themen in Frage kommen. In dieser Episode möchte ich ganz gern etwas über Social Media erzählen. Nicht ganz unproblematisch, weil ich eher nicht so der Social Media Anwender bin. Bin schon auf einigen unterwegs, hauptsächlich eben wegen dem Podcast und auch um den zu bewerben. Aber persönlich, so wie die meisten Social Media nutzen, nutze ich das nicht, sodass mein Wissen hauptsächlich eben ja theoretischer Natur ist, beziehungsweise angelesen oder eben, weil ich ja als Lehrer immer wieder in Kontakt mit Schülern bin, die mir davon erzählen und man unterhält sich und erfährt dies und das. Genauso auch als Vater eben erfährt man ja auch einiges von den vom Sohn oder von den Kindern halt allgemein, mit denen man darüber spricht. Bei mir persönlich hat die Social-Media-Nutzung mit Twitter angefangen, das ja jetzt X heißt. Und der Start war eigentlich die Pandemie. Man hat versucht, Informationen zu bekommen und da war Twitter als eine einigermaßen verlässliche Quelle, wenn man ja den richtigen Leuten, also der Wissenschaftsfraktion gefolgt ist, natürlich tummelten sich auch allerlei Schwurbler dort, aber das ist halt einerseits das Praktische an Social Media, dass der Algorithmus natürlich erkennt, was einen besonders interessiert, liest man ja auch länger, man folgt Leuten und daraus ergibt sich dann natürlich so eine Art Blase, eine Bubble nennen die Leute das ja immer, in der man sich dann befindet, was nicht immer positiv sein muss, aber in dem Falle war man natürlich in der Wissenschaftsbubble und hat dann entsprechend viele Informationen rund um Corona bekommen. Klar, man begibt sich da natürlich in ein sehr einseitiges Berichterstattungsfeld. Aber gut, als Naturwissenschaftler bildet man sich zumindest ein, wenn man in den naturwissenschaftlichen Bereichen sich aufhält, dass man dann zumindest Fakten bekommt und keine Verschwörungstheorien oder so. Andersrum natürlich genauso. Also wenn ich mich natürlich in Bereichen, die sich sehr kritisch ständig äußern, der Wissenschaft gegenüber aufhalte, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich genau in diesen Bubbles unterwegs bin und auch keine Studien bekomme, die rein wissenschaftlicher Natur sind. Und das prägt natürlich mein Meinungsbild. Und das ist einer der Hauptprobleme der Social-Media-Algorithmen, dass die sich natürlich immer danach richten, den Nutzer möglichst lange in der entsprechenden Plattform zu halten und damit ihm natürlich auch nur die Informationen bereitstellt, wo der Algorithmus der Meinung ist, dass sie einen interessieren könnten. Und das halte ich für ein großes Problem und deswegen habe ich da immer Abstand genommen von diesen Social-Media-Plattformen, nicht weil die das absichtlich machen, sondern weil das ja eine logische Folge ist. Ich meine, die Leute oder die Unternehmen wollen Geld verdienen und wollen natürlich nicht, dass man die Plattform ständig wechselt, sondern auf einer bleibt und da entsprechend mit den Informationen versorgt wird, die einem gefallen oder die einem interessieren. Und von daher ist das natürlich nachvollziehbar, aber auf gar keinen Fall eigentlich wünschenswert. Ich denke allerdings, ein Großteil der Nutzer nutzt es für persönliche Zwecke. Instagram ist so der Klassiker, wo man sich selbst eine Art Portfolio über sich selbst erstellen kann, was sich ja die meisten nicht so sehen, aber es ist zumindest eine kleine Webseite über sich selbst mit Fotos und Insta-Reels, wo man halt kleine Videos veröffentlicht, was man gerade macht, wo man im Urlaub war. Was natürlich für die Familienmitglieder wie Oma, Opa und so spannend und interessant sein kann, auch für die Freunde natürlich interessant ist, aber es ist natürlich auch nicht mehr. Also die Social-Media-Plattformen möchten natürlich persönliche Informationen sammeln, um sie mit anderen zu teilen, und das in möglichst großer Zahl. Da ist Facebook und Insta jetzt kein großer Unterschied. Die Altersgruppen unterscheiden sich. Die Schüler nutzen hauptsächlich Instagram. Und wie die Schüler immer sagen, Ü40 so ungefähr, die nehmen dann Facebook. Leider habe ich zu Facebook gar keinen Kontakt, also ich habe das nie benutzt. Und Instagram, wie gesagt, auch nur zum Bewerben des Podcasts. Aber man schaut halt hin und wieder mal rein, folgt auch einigen Leuten. Es ist quasi ein Fotoalbum, zumindest ist es mein Eindruck. Und dadurch natürlich leicht zu pflegen. Man macht ein Foto, lädt es hoch und hat schon wieder einen neuen Post. Damit werden alle benachrichtigt, es gibt was Neues. Und man dann kriegt entsprechend Feedback, positiv wie negativ. Von daher an sich eine tolle Sache. Aber wie immer, alles hat auch negative Seiten. Man bekommt ja nicht nur positive Kommentare, leider eben oft auch negative. Ja, und so ist es auch in den Bubbles, in denen ich mich bewege als Lehrer. Da gibt es ja auch gerade auf Twitter. Das habe ich dann auch während der Pandemie entdeckt, das Twitter-Lehrerzimmer. Und da treiben sich halt alle möglichen Lehrer rum. Und wie das auch so ist bei Lehrern, so ist es im Lehrerzimmer auch, gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Und da geht es dann ab und zu schon mal heiß her. Und gerade auf Social Media habe ich den Eindruck, dass manche sich da im Ton vergreifen, nicht unbedingt absichtlich, aber das hat sich irgendwie so, glaube ich, über die Jahre etabliert, dass man da einen anderen Ton anschlägt, wie wenn man Auge in Auge mit jemandem diskutiert. Und das ist auch ein Problem innerhalb der Schülerschaft, glaube ich, dass manche etwas online schreiben in einem Ton, der völlig unangemessen ist und das aber auch von Auge zu Auge oder von Angesicht zu Angesicht so nicht formulieren würden. Gerade unter dem Deckmantel, dass man ja jetzt hier nicht demjenigen in die Augen schauen muss, fallen da schon manchmal ganz schön harte Worte. Dennoch ist es natürlich so, man kommt ja an die Infos und an einen Austausch mit anderen außerhalb des eigenen Schulbereichs im Lehrerzimmer kaum an Informationen. Das heißt, die Vernetzung funktioniert halt nur über Social Media und deswegen sind auch viele Institutionen, sei es jetzt die Fortbildungsinstitutionen wie Dillingen und so, auch auf den Social-Media-Kanälen zu finden. Und das ist natürlich eine Gratwanderung, weil für uns Schulen es eigentlich vom Datenschutz her ja dringend abgeraten wird, sprich eigentlich untersagt wird, eigene Social-Media-Präsenzen zu erstellen, sowohl von der Schule als auch von einzelnen Fachschaften. Aber dennoch ist der Austausch wünschenswert und daher finde ich es auch sehr schade, dass da bisher wenig Möglichkeiten zum konkreten Austausch zwischen Schulen stattfindet. Da muss man also ein bisschen noch was nachholen. Schwierig, weil wie gesagt die Datenschutzfrage natürlich immer im Raum steht und die amerikanischen, chinesischen Anbieter und so weiter, ne, TikTok, Insta, Meta und so weiter, natürlich weit überlegen sind, was die Infrastruktur angeht. Ja, und die Datenschutzbestimmungen sind es eigentlich auch, die das Mindestalter vorgeben. Normalerweise liegt es bei 13 Jahren. Die ein oder anderen kennen das vom Google-Account. Also erst ab 13 sind die meisten Funktionen überhaupt verfügbar. Das liegt daran, dass ein Kind eigentlich erst mit dem Alter von 13 einen Vertrag abschließen kann und den schließt es ja ab, indem es einen Account erstellt für sich mit dem Anbieter und vorher das gar nicht möglich ist. Nicht technisch, das kann ich auch mit einem geringeren Alter natürlich machen, sondern rechtlich. Das heißt also, man erstellt quasi illegal einen Account, wenn ich natürlich behaupte, ich wäre 13. Das kann man damit umgehen, dass man als Eltern einen Account erstellt für das Kind und das dann entsprechend auch zusammen pflegt. Nur sind die wenigsten Kinder davon begeistert, wenn sie mit ihren Eltern zusammen einen Insta-Account haben. Aber wie gesagt, unter 13 ist es eigentlich gar nicht möglich, solche Accounts zu machen. Auch ist es für Eltern äußerst schwierig, sich in diese Social-Media-Bubbles, die ihre Kinder haben, reinzuschummeln, weil die Algorithmen verfolgen ja das Eigeninteresse. Das heißt, wenn ich TikTok schaue, nach meinen Bedürfnissen komme ich niemals in die Bereiche, die Schüler schauen. Das heißt, ich müsste eigentlich immer das liken, was Schüler gut finden, um dann eben in die Bereiche zu kommen, in die Themen zu kommen, die gerade bei den Schülern trenden. Das ist aber total schwierig bis unmöglich, weil, wie gesagt, man selber ja nicht so das Interesse an den Sachen hat und damit ständig auf die falschen Videos klicken würde und niemals in diese, wie gesagt, in diese trendigen Bereiche käme, die gerade eben bei Schülern ja ständig zur Sprache, ständig im Unterricht quasi thematisiert werden. Da kommt man gar nicht rein. Ja, das ist ein großes Problem, finde ich, einfach als Lehrer auch, um zu sehen, was ist denn gerade angesagt. Habe ich ausprobiert, klappt gar nicht. Wie gesagt, diese Algorithmen sind sehr ausgefuchst und reagieren ja auf die kleinsten. Ja, selbst wie lange schaue ich das? Was wische ich natürlich weiter, das sowieso, aber auch auf alle möglichen anderen Sachen, auf die man gar nicht kommen würde. Die werden da ständig getrackt und danach richtet sich dann, was man als nächstes für Videos und für ein Material bekommt. Und da kommt man noch zu einer zweiten Sache, die mir auch selber nicht so bewusst war. TikTok an sich zum Beispiel ist ja eigentlich gar kein soziales Medium, weil es ja eher eine Content-Plattform ist. Insofern ist dieser Übergang zwischen ja, Content-Plattformen und wirklichen Social-Media-Plattformen ja eher so ein ja, fließender Übergang. Da gibt es keine klare Grenze. Aber Social Media heißt ja eigentlich, dass ich klar vernetze zwischen Leuten, denen ich folge. Natürlich kann ich das auf TikTok auch. Aber letztendlich konsumiere ich ja hauptsächlich auf TikTok. Das ist die eine Gruppe der User und Userinnen. Und die andere Gruppe ist die, die Content produziert. Die werden sich ja auch konsumieren. Aber der Schwerpunkt, der liegt halt entweder auf dem klaren zeitlichen Rahmen, der hauptsächlich dann aufs Konsumieren beschränkt ist und umgekehrt eben auf denen, die dann für die Konsumenten produzieren. Ja, wenn man sich mal so die aktuellen Statistiken anschaut zu den einzelnen Social-Media-Plattformen, dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass sich das altersgruppenmäßig deutlich unterscheidet. Bei der, die ich hier habe, da ist es im Alter zwischen 14 und 30 und dann eben im Alter von 30 bis 50, wo man eben diese ganz deutlichen Unterschiede erkennt, dass die Leute, die früher halt Facebook benutzt haben, das auch weiterhin machen, aber die jüngeren Leute eben nicht, sondern die gehen dann hauptsächlich zu Instagram. Und die ganz Jungen, also ich glaube, da trennt sich dann auch nochmal beim Alter zwischen 14 und 29, dann zu Snapchat. Also das ist so die beliebteste Social-Media-Plattform, so im Bereich wahrscheinlich so um die 14 und auch 13 und ein bisschen älter. Und auch schon Instagram, aber wenn man älter ist, denke ich, dann teilt man seine Inhalte dann doch eher auf Instagram. Etwas überrascht war ich bei Twitter, weil Twitter so kaum eine Rolle spielt, auch in meiner eigenen Altersgruppe, tatsächlich noch überflügelt wird von den 14- bis 29- oder 30-Jährigen. Das hätte ich so nicht erwartet. Die neue BeReal-Plattform ist dann auch nochmal mit 20% dabei, von aber auch diesen 14- bis 30-Jährigen. Und ja, Twitch ist auch noch eine Plattform, die eine Rolle spielt. Und tatsächlich ist Pinterest ja mit 23% doch mit einem ganz schön hohen Anteil dabei, den ich so gar nicht erwartet hätte. Also wo man ja so eher so in die kreative Richtung eigene Pins, also eigene Pinwände teilt. Ja, das für mein Empfinden eher etwas ist, wo man Sachen oder Sammlungen von Fotos zum Beispiel mit anderen teilt. Ich habe aber da auch nicht so genau einen Blick drauf auf Pinterest. Für mich war das eher sowas, um meine eigenen Inhalte, also aus zum Beispiel Werkstattblog oder so, teilen zu können, die ich auf Instagram halt einfach so unpraktisch fand. Da war Pinterest einfach handlicher. Ja, wenn man jetzt mal versucht, diese ganzen Plattformen irgendwie zu systematisieren und einzuteilen, dann fällt, wie gesagt, hauptsächlich das auf, dass es eben Content-Plattformen gibt. Dazu würde ich zählen YouTube, TikTok und auch Twitch zum Beispiel als die bekanntesten Content-Plattformen, die sich dann wieder ihrerseits darin unterscheiden, dass man entweder hauptsächlich live streamt und eher weniger Videoinhalte teilt, die schon stattgefunden haben. Dafür ist eher YouTube und TikTok wieder, wobei auch YouTube und auch TikTok die Möglichkeit haben, live streamen zu können, also auch dort wird live gestreamt. Denke aber, dass Twitch deutlich, was Livestreams angeht, deutlich präsenter ist als die beiden anderen. Umgekehrt bei Videos, also TikTok ist sicherlich die Plattform, die, wenn es um Videos geht, am meisten angeschaut wird, wobei TikToks eher dafür bekannt sind, dass es kurze Videos sind. Und bei YouTube kann schon so ein Tutorial-Video mal eine gute Stunde dauern. Das ist da nichts Seltenes. Auch unterscheiden sich diese Plattformen in ihrer Handhabung, wenn es darum geht, mal schnell live zu gehen zum Beispiel. Auf TikTok geht es sehr schnell. Auch TikTok-Videos lassen sich sehr schnell und sehr einfach erstellen, was dann natürlich bei vielen, gerade Jüngeren, sehr beliebt ist. Man macht mit 2 Klicks, ist man eigentlich schon am Start. Bei einem YouTube-Video sieht es schon ein bisschen anders aus. Da gibt es ein YouTube-Studio, wo man da bestimmte Sachen noch vorher einstellen muss, jetzt nicht unbedingt technischer Art, aber damit man das Video entsprechend einer Playlist zuordnet und Rechte und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen komplizierter und unhandlicher, aber dafür hat man natürlich ja auch den professionelleren Eindruck von so einem Video und es hat nicht so diese Schnelllebigkeit wie auf TikTok. Ich denke, da unterscheiden sich die beiden Plattformen auch hauptsächlich. Bei Twitch kann man auch relativ schnell live streamen, also auch schon öfters ausprobiert, von der Xbox direkt einfach das Spiel zu streamen. Dafür ist es ja eigentlich gedacht oder erdacht worden. Mittlerweile ist es ja fast schon ein eigener Fernsehsender, wo auch Live-Entertainment stattfindet in den verschiedenen Sparten. Sei es irgendwelche Quiz-Shows oder sonst was. Also da gibt es relativ viel. Oder man unterhält sich einfach nur innerhalb einer Gruppe mit diesen Just-Chatting-Kanälen. Gibt auch Live-Rollenspiele und oder Live-Pen-and-Paper-Spiele. Also es hat nicht immer nur Computerspiele zum Ziel, wie es mal ursprünglich war, sondern hat seine Zuschauerschaft deutlich erweitert. Hat nicht nur Vorteile, weil wir hatten ja im letzten Podcast auch drüber geredet. Viele nutzen das, um ihre Freizügigkeit da ein bisschen zur Schau zu stellen und darüber dann Zuschauer abzugreifen. Was natürlich nicht unbedingt positiv oder das Portal nicht unbedingt positiv ins Licht rückt. Und ja, auch nicht immer jugendfrei ist. Bei Twitch ist sowieso so, dass es eigentlich ab 18 ist, im Gegensatz zu YouTube und TikTok, wo ja der Account selber festlegt, welche Inhalte man präsentiert bekommt. Gerade bei Google ist es ja so, dass die Altersgrenze festlegt, welchen Content ich präsentiert kriege. Bei Twitch kann nicht unterschieden werden. Also deswegen ist sie von Haus aus ab 18 und dann wird da auch nicht unterschieden, ob ein Content jetzt ab 18 ist oder eben nicht. Meiner Meinung nach sind es keine Social-Media-Portale. Man kann zwar kommentieren, man kann dort chatten und natürlich auch darüber Leuten folgen. Dennoch ist es mehr immer auf den Content direkt bezogen. Ja. Und eher klassische nach meiner Meinung nach klassischen Social Media Portale ist dann Facebook oder Insta, wo man dann auch sich selbst in Form von Insta Reels oder in Form von Fotos oder in Form von längeren Texten bei Facebook ja auch, daher eher bei Älteren beliebt, auch sich mitteilen kann, sich darstellen kann und das macht ja den Reiz aus, da möglichst viele Leute zu erreichen. Und das finde ich jetzt, würde jetzt in meinem Fall eher zu den klassischen Social-Media-Portalen zählen. Es kommen auch ein paar neue dazu. Mit der Zeit kam ja noch Snapchat dazu. Das ist halt beliebt bei den Jüngeren, weil sie ihre Snaps quasi teilen können. Vom Prinzip her ist es so, dass es ähnlich ist wie WhatsApp. Man kann sich Kurznachrichten schicken, auch mit Fotos. Allerdings mit ein paar Einschränkungen, soweit ich weiß, sind die Fotos da nicht auf ewig drin, was ja bei WhatsApp auch nicht immer ist, aber man kann es einstellen bei WhatsApp, bei Snapchat nicht. Die löschen sich dann automatisch und man kann Snaps verschicken, die dann seinen eigenen Snap-Score irgendwie erhöhen. Man kriegt quasi Punkte dafür, sicherlich auch Videos drehen, Kurzvideos. Und wie gesagt, das Ziel ist eigentlich, dass der Inhalt in Form von Fotos und Videos dann automatisch immer wieder gelöscht wird, sodass keiner damit Unfug treiben kann. Und auch wenn man einen Screenshot macht von einem Foto, das man geschickt bekommen hat, um es dauerhaft zu konservieren oder aufzuheben, dann kriegt der Urheber eine Nachricht, dass das gemacht wurde. Also es wurde ein Screenshot von deinem Foto gemacht. Weiß nicht, ob das weiterhilft, aber zumindest ist demjenigen dann klar, dass jemand das Foto dauerhaft auf seinem Handy gespeichert hat. BeReal ist auch noch dazu gekommen. Das ist quasi das Insta ohne den Glamour-Faktor, den Insta hat. Also die Insta-Fotos sind ja bekannt, dass sie sehr aufgebrezelt sind und nicht unbedingt der Realität entsprechen. BeReal geht genau in die gegengesetzte Richtung und sagt, okay, wenn ich quasi dir ein Signal gebe, dann machst du ein Foto von dir jetzt sofort, ohne dass du dich irgendwie darauf vorbereiten kannst, dich aufbrezeln kannst oder dir einen besonderen Ort suchen kannst, sondern jetzt mit dir ein Foto machen. Und die App ist darauf ausgelegt, dass man im engeren Kreis teilt und nicht in so einem großen wie Instagram. Das heißt, BeReal kann oder die BeReal-Fotos kann nur der sehen, der im engeren Bekanntenkreis freigeschaltet ist. Es ist jetzt keine öffentlich zugängliche Fotoplattform, wo ich jeden einzeln suchen kann und gucken kann, was der da gerade gemacht, sondern das ist wirklich eine, die in einem engeren Kreis, und das scheint so der Trend zu sein im Social Media, dass der Kreis enger wird. Die Insta-Massen an Leuten, die sind gar nicht mehr so gefragt, sondern die Leute wollen eigentlich so wie in einem WhatsApp-Chat oder einer WhatsApp-Gruppe, maximal eben der Community, die jetzt neu bei WhatsApp dazugekommen ist, wo man Gruppen zusammenfassen kann. Also mehrere Gruppen können jetzt zu einer Community zusammengefasst werden. Das scheint der Trend innerhalb der Social Media Gemeinde oder der Wünsche der Social Media Nutzer entgegenzukommen, dass man eher wieder in den engeren Kreis rückt und nicht mehr so breit aufgestellt ist, dass quasi jeder auf der Welt einem folgen kann auf Instagram. Also so habe ich in der Zeit zum Beispiel stand ein Artikel oder war vor kurzem ein Artikel drin, der hat es eben so prognostiziert, dass der Trend eben dahingehend ist, dass man eher wieder im engeren Kreis teilt. Dann kommt man zur nächsten Gruppe der sogenannten Kurznachrichtendienste, zum Beispiel eben X oder halt früher Twitter. Da gibt es mittlerweile relativ viele, die waren früher eigentlich relativ rar. Da gab es eigentlich nur Twitter und ich glaube Mastodon gibt es auch schon länger. Aber jetzt neu dazu gekommen eben Blue Sky, von denen die Twitter ins Leben gerufen haben, dadurch, dass Elon Musk ja Twitter aufgekauft hat, sind ja viele von dem Ursprungsteam abgewandert und die haben jetzt ein neues aufgemacht, eben Blue Sky. Sieht genau aus wie Twitter früher, funktioniert ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist das eben die Idee gewesen, das neu zu beleben mit den Usern, die unzufrieden sind wahrscheinlich, keine Ahnung. Mastodon funktioniert ein bisschen anders, das ist glaube ich so eine Art dezentrale Architektur, die diese also Server oder was auch immer haben, auf jeden Fall ist es anders als X. Und damit auch bei Lehrern wie Blue Sky auch eher beliebt. Viele sind von X abgewandert und findet man eigentlich kaum noch welche. Die meisten sind jetzt zu Blue Sky oder zu Mastodon gewechselt, wobei Mastodon einfach so unhandlich war, dass die meisten damit nicht klargekommen sind und dann eben zu Blue Sky gegangen sind. Und da gibt es halt eben jetzt das Blue LZ, also Blue Lehrerzimmer statt Twitter Lehrerzimmer. Und da findet man eben unter dem Hashtag Blue LZ die ganzen Lehrer oder Edu Bayern und so weiter. Also da gibt es viele Hashtags, die von Lehrern benutzt werden, um Inhalte zu teilen, die halt Bildung und Erziehung und Schule betreffen. Genau, das ist eben auch so üblich bei den Kurznachrichtendiensten. Kurze Nachrichten, eventuell ein Bild und ein Link oder so und dann halt eben die passenden Hashtags dazu, sodass man sich über die Hashtags vernetzen kann und einem gemeinsamen Inhalt, den man bevorzugt, quasi in seine Timeline bekommt, wie eben zum Beispiel bei mir halt Blue LZ, und dann kriege ich in einem Bereich eben hauptsächlich die Nachrichten, die eben beim Blue LZ anfallen. Natürlich kann ich auch da folgen, Leuten, klar, und die kriege ich dann quasi auf der Startseite präsentiert, aber in den einzelnen Reitern, die dann mit Hashtags versehen sind, kann ich das so steuern, dass ich nur die Inhalte bekomme, die entsprechend versehen wurden mit zum Beispiel eben Blue LZ. Genau, neu ist dazu gekommen Threads von Meta, also die versuchen natürlich jetzt auch Fuß zu fassen da, mitbekommen, dass viele aus X abwandern und als große Alternative eben neben Facebook und Instagram ist jetzt Threads und vom Grundprinzip her wohl ähnlich wie eben die ganzen anderen auch, nur eben als alternativer Anbieter, dass man quasi, wenn man ja eh schon bei Insta ist und eh schon bei Facebook, dann hat man halt da alles unter einem Dach. Die Idee ist sicher aus Sicht desjenigen, der es erschaffen hat, ganz gut. Ob das aus User-Sicht so praktisch ist, weiß ich jetzt nicht. Wenn man alles unter einem oder einem Anbieter gibt an Daten, ja, ist die Frage. Manche sagen, ja, dann ist alles bei einem. Andere teilen lieber das auf, ist ein bisschen verstreut. Vom Datenschutz her eh alles problematisch, von daher. Ja, jetzt gibt es noch die, ja, wie sagt man, berufsbezogenen oder ich sag mal so Jobplattformen wie LinkedIn von Microsoft, meine ich, ist es mittlerweile, oder Xing, also ich bin jetzt bei LinkedIn Und auch da treffen sich viele Lehrer, obwohl es eigentlich ja eine Jobbörse oder eine Jobplattform ist, wo man sich selbst präsentiert, Netzwerke bildet und auf Jobsuche geht oder Jobs anbietet. Ist gar nicht so Sinn. Also das Ziel dieses Portals ist eigentlich gar nicht privat irgendwie sich zu vernetzen, sondern eben berufsmäßig. Das heißt, jeder präsentiert dort seinen Ausbildungsweg, seinen Lebenslauf, seine Kenntnisse, was er alles so macht und kann, um dann eben sich mit Gleichgesinnten und auch vom Beruf her ähnlichen Menschen zu vernetzen, weil man ja oft auch, ich sag jetzt mal, wenn man einen Speaker sucht für irgendeine Veranstaltung, dann finde ich natürlich auf LinkedIn leichter jemanden, wenn ich da schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut habe. Das ist natürlich in der Schule ähnlich, wenn ich bestimmte Spezialisten zu einem Thema suche, im Bereich des EdTechs oder im Bereich eben der Bildungsexperten, dann tue ich mir natürlich leichter, wenn ich da schon ein größeres Netzwerk aufgebaut habe. Also das hat durchaus seinen Sinn, füllt sich jetzt aber dennoch langsam auch mit Chats, die dann doch eher neben dem eigentlichen Ziel des Beruflichen vorbeigehen. Und da ist so ein bisschen die Kritik, dass das zwar mal eine Plattform war, die sich rein beruflicher Natur aufgebaut hat, aber jetzt mittlerweile dann doch auch, ja, verächtlich gesagt, zu einem Nicht-Dating-Portal wird, aber es wird immer wieder berichtet, dass, naja, dort Frauen angesprochen werden, dass sie so eher auf Insta gewohnt sind und jetzt nicht auf einer Plattform, die ausdrücklich ja für die Job-Vernetzung gedacht ist. Aber gut, das ist halt einfach das Zeichen der Zeit, dass sich diese sozialen Netzwerke nicht so entwickeln, wie das der Betreiber sich wünscht, sondern die fluktuieren und entwickeln sich so, wie es die Nutzer wollen. Und da habe ich eigentlich keine Chance, das irgendwie zu steuern. Und von daher kann natürlich auch, wie es bei X passiert ist, dass viele Leute einfach abwandern, weil dort Vorgänge passieren, die ihnen nicht passen. Ja, das hat jetzt auch keiner direkt absehen können, ist aber jetzt wohl passiert. Und mal andere profitieren davon und ja, man wird sehen, ob das dann so bleibt. Ja, mich persönlich hätte natürlich noch ein bisschen etwas mehr interessiert, wie, also so dieses Influencer-Marketing und wie kann ich eigentlich mit Social Media entsprechend Leute auch erreichen. Ich habe leider keinen Gesprächspartner gefunden, der bereit gewesen ist, da kostenlos Rede und Antwort zu stehen. Wir haben auch ehemalige Schüler, die in dem Bereich sehr aktiv waren und immer noch sind. Schade, dass da keiner der Angesprochenen sich, muss ich fast schon sagen, herabgelassen hat, seinen ehemaligen Lehrern ein bisschen mehr Infos zu geben. Wäre schön gewesen, aber das dem war leider nicht so. Ist auch ein Bereich, wo man sagt, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, mehr so abgehobene Charakteren unterwegs sind, die sich da so ein bisschen als was, ja, schon fast einen Promi-Status für sich vereint haben. Gut, mag man so vermittelt bekommen, wenn man so viel Zuspruch bekommt über Millionen, wenn es dann wirklich mal gut läuft, Follower, das kann schon sein. Letztendlich ist man ja aber auch da nur, wenn es jetzt wirklich um Influencer geht, eine Werbefigur, weil Influencer ist man ja meistens mit einem gewissen, Grundgedanken, etwas meistens ja zu verkaufen oder etwas an den Mann zu bringen und an die Frau. Das ist ja das übliche Marketing. Das heißt, ich versuche meine Person, so viel weiß ich zumindest, meine Person als Marke zu etablieren und bekomme dann von den eigentlichen Markenherstellern dann Aufträge, ob ich nicht auf Social Media deren Marken präsentiere. Und so kommen dann eben personenbezogene Marke und eben produktbezogene Marke zusammen. Und damit kann ich natürlich als Unternehmen sehr viel mehr Leute erreichen, wie mit der klassischen Fernsehwerbung. Die gibt es ja eigentlich faktisch nicht mehr. Also die Werbung läuft übers Internet und da über die sozialen Medien und die Leute glauben auch in der jetzigen Generation von meiner Zeit, die Fernsehwerbung geschaut haben, wo Beckenbauer und Boris und wie sie alle hießen, die Promis aufgetreten sind und Produkte in den Himmel gelobt haben, das ist völlig, völlig unglaubwürdig für die heutige Generation. Die glauben halt eher dem Normalbürger, dem normalen Menschen um die Ecke, der dann sagt, es taugt was, das ist gut, auch wenn der genauso bezahlt wird von der Firma wie früher Boris Becker oder eben Franz Beckenbauer. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht den wirklichen Unterschied, aber im Marketingbereich ist es halt was, was bekannt ist, dass die Influencer einen großen Einfluss darauf haben, weil sie eben aus dem Volk kommen und nicht so abgehobene Promis sind, denen man ja eh eigentlich nichts glauben kann im Sinne der Produktpräsentation. Und der Trend geht auch dahin, dass es Richtung Mikroinfluencer geht, das heißt also noch kleinere Kreise, also Leute mit vielleicht maximal 1000 Follower, die werden bevorzugt von Firmen quasi mittlerweile als Produkt, Produktpräsentatoren angeworben und eben nicht die, die 1 Million oder so haben. Weil das geht schon wieder in diese Richtung, ja, okay, der ist so bekannt und so weiter, wer weiß, ob das alles so stimmt. Und dieser wirkliche von nebenan, also dieser kleine, der nur 100 oder 1000 Follower hat, der ist erstens günstiger und zweitens dann wohl offensichtlich auch glaubwürdiger für die meisten. Also so habe ich es gelesen, mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr noch kommt, aber ja, leider nein. Ja, aus Sicht des Lehrers, des Erziehers, des Vaters und so weiter sind diese sozialen Medien natürlich ein Dauerthema. Dadurch, dass ich natürlich auch Datenschutzbeauftragter bin, ist noch mehr. Also man sieht natürlich, was andere teilweise teilen. Man sieht auf Twitch, was teilweise leicht bekleidete Mädchen so alles im Internet live streamen und ist schon recht schockiert, muss ich sagen, über teilweise die Freizügigkeit. Und wenn man überlegt, dass das alles im Internet verbleibt, da kann ich eigentlich machen, was ich will, wird es natürlich nicht einfacher dadurch. Also daher ist es natürlich so, wenn jüngere Kinder, 11, 12 und so weiter, sehr bedenkenlos Fotos im Internet teilen, ne? Nicht bei Snapchat, wo ja versprochen wird, dass die gelöscht werden, sondern halt in öffentlichen Portalen wie Instagram und so weiter, dann ist es immer schwierig, weil die Sachen, wie gesagt, dort einfach verbleiben werden. Auch wenn man sie dann löscht, sind sie trotzdem noch im Internet, weil ja teilweise solche Fotos runtergeladen werden. Sie werden mit einem Screenshot vielleicht dann auch irgendwann mal irgendwo wieder auftauchen. Also sicher sein, selbst wenn ich sie dann gelöscht habe, kann ich natürlich gar nicht, dass die wirklich aus dem Internet verschwunden sind. Von daher sollte man da äußerst vorsichtig sein und immer gut darüber nachdenken, was ich mit anderen Leuten teile und was nicht. Und das würde ich eher einem älteren Menschen zusprechen wollen, einem Jugendlichen mit 16, 17 vielleicht, und nicht einem 12-Jährigen. Und daher ist der Empfehlung natürlich mit diesem gemeinsamen Insta-Account, der, ich weiß, realistisch ist der nicht, aber es wird halt so empfohlen, das ist ja nicht ohne Grund. Dann halt ansonsten halt Finger weg davon. Weil dieses unkontrollierte Teilen ist ein großes Problem. Manchen kann man gut vertrauen, da kann man sagen, okay, passt gut auf. Und die haben dann auch einen gewissen Respekt davor, zu sagen, nee, das mache ich alles nicht, das will ich auch nicht und ich möchte nicht, dass du mich fotografierst und so weiter. Wer weiß, wo das dann landet. Also die Erfahrung habe ich schon, aber es gibt auch eben das Gegenteil. Manchen macht es gar nichts aus und die teilen sehr gerne und da sehe ich natürlich ein großes Problem. Und wie gesagt, das ist auch eine Geschichte von den persönlichen Daten. Wenn ich jemanden abfotografiere, darf ich das gar nicht einfach so online stellen ohne seine Erlaubnis. Und da passiert halt auch viel Schindluder, dass da Schüler einfach irgendeinen Lehrer filmen und das online stellen. Das ist ja schon fast an der Grenze zu einer Straftat nett, aber also ungefragt Staatsbeamte filmen und die dann online stellen, ist immer nochmal eine andere Nummer, wie wenn ich jetzt irgendeine Privatperson außerhalb filmen würde, obwohl auch das problematisch ist. Also da muss man wirklich aufpassen als Schüler, wenn man Lehrer fotografiert oder auch filmt. Das kann zu einer Anzeige führen, die auch richtig Geld kostet und die dann in dem Fall ja auch die Eltern zahlen dürfen. Also da muss man schon auch demjenigen einschärfen, dass sowas nicht geht. Ich meine, wir machen das immer wieder mal. Und die Erfahrung, dass da manche das nicht wissen, ist dann immer schockierend, dass man da einfach abfotografiert wird. Gut, man kann ja dezent darauf hinweisen, das bitte zu löschen, aber manche sind da total sorglos. Ja, weiterer Punkt sind diese Bildungsinfluencer, die halt klar so Kurzvideos anbieten zum schnellen Lernen von Mathe, ne, Daniel Jung und so weiter, da gibt es ja ganz bekannte Bildungsinfluencer und Content-Creator aus dem Bildungsbereich. An sich eine tolle Sache, wird auch im Unterricht von uns natürlich immer mal wieder eingesetzt, wobei ich da unterscheide zwischen dem, was man im Unterricht einsetzt und als Unterstützung zur eigenen Erklärung nutzt und wenn Schüler sagen, naja, Unterricht, da brauche ich jetzt eigentlich nicht so aufpassen, weil das gucke ich mir dann daheim nochmal beim Daniel Jung an, dann kapiere ich das eh besser. Das verkürzt natürlich alles, also ich habe da nur eine sehr verkürzte Darstellung von dem Inhalt, den ich im Unterricht eigentlich über eine recht lange Zeit vermittelt bekomme mit Übungen, mit sozialer Interaktion und so weiter. Und da habe ich schon den Eindruck, dass viele Schüler das überbewerten, was sie mit dem Internet und den Kurzvideos erreichen können, leistungstechnisch und verständnistechnisch im Vergleich zum realen Unterricht vor Ort. Und das arbeitet eigentlich dem entgegen. Also ich finde es toll, dass die das alle machen und ich profitiere auch davon, aber nur für mich im Unterricht. Wir profitieren nicht so sehr davon, dass Schüler dann quasi im Unterricht sagen, ja, habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist egal, ich gucke dann halt heute Nachmittag kurzes YouTube, dann check ich das schon. Das ist ein Irrglaube und das führt auch immer wieder dazu, dass viele sagen, ja wieso, hä, es war aber doch in dem Video so und so. Und da fehlt es an Tiefe, was das Verständnis angeht. Da sollte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wenn man das verstärkt nutzt. Ja, hat, wie gesagt, beidseitig positiv wie negative Punkte. Nicht nur Firmen nutzen ja ihren Einfluss über Social Media, sondern auch Parteien. Also will ich gar nicht näher drauf eingehen. Also es gibt viele Parteien in Deutschland und manche sind besonders gut da drin, TikTok zu nutzen. Und da entsprechend Jugendliche zu erreichen. Die sind also sehr genau darüber informiert, wie lange geschaut wird, was für Inhalte sie gucken und versuchen dann natürlich in diese Timeline, in diese ganze, in diese Algorithmus, also der Algorithmus sucht ja aus und die wissen genau nach welchen Kriterien und versuchen da quasi die Jugendlichen zu erreichen. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn das alle Parteien dann gleichermaßen schaffen würden. Das scheint aber nicht zu sein. Es gibt da Parteien, die das deutlich besser schaffen. Und da sollten wir auch mal ein bisschen eruieren und in den im Content seines Kindes oder der Schüler auch. Wir dürfen ja nicht als Lehrer einschauen, aber als thematisieren, was da eigentlich so an Themen angesprochen werden und warum gerade bestimmte Parteien da versuchen, gerade Jugendliche auf einem bestimmten Weg zu erreichen. Also das ist sicher auch ein wichtiges Thema im Unterricht, aber auch am Essenstisch. Ich habe selber schon auch öfters gehört, ah, da war von der und da. Ja, man ist überrascht, aber wie gesagt, das ist halt einfach mittlerweile Standard. Das machen ja, wie gesagt, alle Firmen auch. Man versucht, über die Kanäle an die Kunden zu kommen und genauso versucht man natürlich, über diese Kanäle an Wähler zu kommen. Das ist gerechtfertigt. Ob das, wie gesagt, dann im positiven Sinne passiert, ist was anderes, aber die Möglichkeiten sind ja für alle gleich. Kritisch zu sehen sind natürlich auch ja, die ganzen Challenges, die ablaufen, auf TikTok zum Beispiel, wo man dann, in letzter Zeit war es der Hot Chili Chip Challenge oder der Deo Challenge, also alles Sachen, wo auch Leute ja mehr oder weniger schwer verletzt wurden. Gab auch schon einige Challenges, wo es Tote gab. Einerseits eine witzige Idee, Leute unter einem bestimmten Thema zusammenzubringen und ja, dann einfach auch einen Wettbewerb zu machen, das macht auch Spaß. Aber es entstehen dann wirklich solche Abstrusitäten, wo man sagt, das ist doch einfach nicht zu glauben, was da passiert. Ja, also wie kann man, wir Eltern sagen dann, wie kann man so blöd sein? Ja, aber das ist halt einfach in der Gruppe. Ich sehe es in manchen Klassen immer wieder so ein impulsives Verhalten einfach an den Tag legen. Manche Schüler, wo einfach gar nicht nachgedacht wird im Moment, wo man das dann macht, was man da eigentlich macht. Ja, das ist einfach im Impuls heraus. Es gibt einfach impulsive Schüler, die denken da gar nicht so wahnsinnig drüber nach. Und manche fühlen sich halt auch aus der Gruppe heraus unter Druck gesetzt. Und das ist so eine Geschichte, die ist natürlich mit großer Vorsicht zu genießen, weil ganz, wie gesagt, das kann ich nicht abstellen. TikTok, bin da nicht dafür, dass man das jetzt wie in anderen Ländern einfach stoppt und verbietet. Man sagt, das hat einen dermaßen schlechten Einfluss, weil es ja von der Grundidee, ja, kreative Videos zu teilen, Challenges zu teilen, seine Gefühle mitzuteilen, vielleicht auch außerhalb der Klasse. Vom Grundprinzip her ist es ja eine gute Idee. Aber dadurch, dass das im Internet stattfindet und es jeder anschauen kann, ist es wieder nicht so eine gute Idee. Im kleinen Kreis, offline wäre das einfach eine klasse Sache in der Klasse. Aber in so einem großen Rahmen ist es natürlich ganz schwierig. Und das führt immer wieder zu solchen, ja, Abstrusitäten, die da teilweise auftauchen in der Challenge-Welt bei TikTok. Eine weitere Sache ist auch, dass es kostenpflichtige Portale mittlerweile gibt, wo bekannte Influencer versuchen, dann ihre Anhängerschaft, ihre Follower dazu zu bringen, Geld auszugeben, um in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Normalerweise sind diese ganzen Social-Media-Plattformen ja kostenlos und man bezahlt die mit seinen Daten. Also mit diesen Daten werden Werbepartner versorgt und die können dann gezielt Werbung schalten. Das ist bei allen Portalen eigentlich identisch. Da willige ich ja dann auch ein. Das ist auch das Problem, warum es europäische Plattformen da relativ schwer haben, weil der Datenschutz bei uns einfach viel, viel strenger ist wie in Amerika, wo dann eben Daten auch benutzt werden können, um sowas zu machen. Jetzt ist es so, dass so jemand, der einen bestimmten YouTuber oder Twitch-Streamer verehrt, da natürlich dann auch mal gern bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen, um vielleicht auch mal im engeren Kreis mit dem quatschen zu können oder vielleicht sogar mal direkt mit ihm reden zu können. Und dafür gibt es dann so Portale wie eben OnlyFans, wo dann, schon wie der Name sagt, eigentlich nur die direkten Fans dann Zugriff haben. Die kriegen dann einen Exklusivzugang, einen eigenen Chatbereich, können dem direkt Nachrichten schicken, bekommen bestimmte Fotos, die andere nicht bekommen, und es gibt auch mal vielleicht exklusive Livestreams, die andere nicht sehen können. Und das ist aber eine Plattform, sollte man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die wird hauptsächlich dazu benutzt, sehr freizügige, ja, eigentlich ehrlich gesagt pornografische Fotos zu teilen. Das heißt, gerade die weiblichen Streamerinnen, ich weiß auch wenige, aber manche eben nutzen es dann aus, um gerade sich da sehr freizügig zu präsentieren und dann eben exklusive Inhalte noch weiterhin zu teilen, die über dies, was Twitch erlaubt, hinausgeht. OnlyFans hat da nicht so strikte Vorgaben wie Twitch. Auf Twitch gibt es eine gewisse Grenze und die darf man nicht überschreiten, sonst wird man im schlimmsten Fall lebenslang gesperrt. Und da das ja Einnahmequellen sind für die für mich das normale Gehalt ist, ist natürlich fast schon ein vernichtendes Urteil, was den eigenen Beruf angeht. Deswegen sind die da sehr vorsichtig, aber auf OnlyFans kann man das machen. Und es gab auch schon Berichte auf den öffentlich-rechtlichen Dokumentationen über OnlyFans, die das auch so ein bisschen befeuern. Also die sagen halt auch, ja, wenn du das Foto so und so machst oder wenn du da noch ein bisschen hier und hier da nicht so freizügig zeigt, dann ist die Erfahrung bei uns, dass du noch mehr Geld verdienst. Und das sind einfach so Tipps, die immer in diese Richtung gehen. Das ist nicht direktes Drängen, aber eine Empfehlung, und das ist auch äußerst kritisch zu sehen, weil da gerade auch junge Mädchen dazu verleitet werden, da ja Fotos im Internet zu teilen, die sie eigentlich erstmal gar nicht vorhatten zu teilen, aber unter dem Einfluss der Plattform das dann vielleicht trotzdem machen. Also so kam es für mich zumindest aus der Dokumentation rüber, dass da OnlyFans durchaus einen Einfluss auf die Inhalte hat, auch wenn es nicht direkt so gesagt wird. Ja, ist einfach so indirekt. Ja, jetzt haben wir uns fast einer Schulstundenzeit genähert und ich habe hier mit einem klassischen Lehrervortrag geglänzt. Leider, wie gesagt, ich hatte mir gewünscht, dass wir da einen Gast zu haben, aber aus dem Bereich echt extrem schwierig, bis ja für mich ja quasi unmöglich, weil sonst wäre ja jemand da, bisher jemanden zu finden. Wie gesagt, netterweise war Dennis Wheelie World vom letzten Mal bereit, auch zumindest uns über Twitch ein bisschen was zu erzählen, aber leider habe ich aus dem Bereich der Influencer bisher nichts. Ich hoffe, das ändert sich noch und ich finde noch jemanden, der da ein bisschen mehr erzählen kann, weil ich glaube, da gibt es einiges Interessantes, was wir so gar nicht wahrnehmen, zu berichten. Wie gesagt, wir konsumieren ja viel, also auch ich, jetzt weniger Influencer, aber halt in meinem Bereich, was mich halt interessiert, meistens eben irgendwelche Tutorial-Videos, eher weniger das Klassische. Muss auch ehrlich zugeben, dass ich TikTok gar nicht gucke, aber da gehen eben die Meinungen auseinander, auch innerhalb der Schülerschaft. Manche gucken es gar nicht und sagen, sie wollen damit nichts zu tun haben, das ist ein Zeitfresser. Und die anderen sagen, das ist doch mega, da kannst du dich 2 Stunden davor hocken und die Zeit ist weg wie nix. Gut, jedem das seine, für mich ist es nichts, aber ich würde schon mal gerne hinter die Kulissen blicken, wie so ein Content Creation überhaupt ausschaut und wie Influencer quasi da auch, ja, wie die das machen, einfach da so eine große Followerschaft aufzubauen, das wäre auf jeden Fall mal klasse. Also ich bleibe dran und in diesem Sinne hoffe ich, dass es in den nächsten Folgen einfach mal klappt und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es wieder heißt.